Einfach besser essen. Sascha Walleczek erklärt Ernährung. Dein Wegweiser durchs Ernährungsdickicht.
Willkommen bei Einfach besser essen. Heute haben wir ein Thema, zu dem ihr mich, glaube ich, nie fragen würdet. Aber doch, eine Frage habe ich gekriegt. Aber das interessiert mich so und ich finde es ein wichtiges Thema, das ihr wissen solltet. Und zwar reden wir über, wie das Essen dein Gehirn austrickst, je nachdem, wie es verarbeitet wurde. Okay, lass mich ein bisschen weiter ausholen. Ich habe mich immer schon für Ernährung interessiert und ich habe mir auch schon als Teenager und ich habe mir immer gedacht, das muss eigentlich die älteste Wissenschaft der Welt sein. Weil es muss doch die zentrale Frage der Menschheit sein, was muss ein Mensch essen, um optimal gesund lange zu leben und gesund alt zu werden? Ja, das muss doch, damit müssen sich die Menschen seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden beschäftigen. Und die Wahrheit ist, bis vor kurzem hat sich da kein Mensch drum gekümmert, weil es war nie so ein Überfluss da, dass wir reden konnten, was wäre eigentlich gut für uns, sondern es ging immer darum, wie kriegen wir genug, damit wir nicht verhungern? Ja, das war eigentlich die zentrale Frage der Menschheit ist, wie können wir alle füttern und nicht sterben? Und deswegen ist es eigentlich eine relativ junge Wissenschaft, so nach dem Optimum zu fragen. Nach dem Ersten Weltkrieg und vor allem mit der großen Weltwirtschaftskrise gab es sehr viel Mangel auf der Welt, in Europa und in Amerika. Und als dann der Zweite Weltkrieg kam, hat vor allem die amerikanische Regierung mit großem Entsetzen festgestellt, dass die Menschen, die man als Soldaten gebraucht hätte, sehr schlecht ernährt waren. Und die hatten so starke Mängel, dass sie wirklich schwere Krankheiten hatten. Zum Beispiel Rachitis, das ist ein Kalzium- und Vitamin-D-Mangel, wo die Knochen sich verformen. Oder Skorbut. Skorbut ist etwas, was man kennt früher von den Seefahrern, die über die Meere gegangen sind. Das ist ein Vitamin-C-Mangel, wo die dann irgendwann anfangen, die Zähne ausfallen anfangen. Oder sie hatten Anämie, das ist ein Eisenmangel. Isst du genug Lebensmittel mit Eisen, hast du keine Anämie. Und natürlich schlechte Zähne mit großen Entzündungen. Und das war ein Thema für die nationale Sicherheit, weil die gesagt, wenn das so weitergeht, haben wir nicht genug Männer damals noch, um unser Land zu verteidigen. Und deswegen hat man angefangen, sich auf diese einzelnen Nährstoffe, wie viel Eisen braucht man, wie viel Kalzium braucht man, wie viel Vitamin C braucht der Mensch, um eben diese Mängel, die diese Krankheiten hervorgeführt haben, zu beheben. Und es war so die richtungsweisende Situation, wo eben die Ernährungswissenschaft, die Beginnende, angefangen hat, sich auf die Bestandteile des Essens zu konzentrieren, zu sagen, was ist denn drin darüber? Also nur wenn da genug am Teller ist, heißt es scheinbar nicht, dass dann alles drin ist, was man braucht. Also welche Bestandteile sind denn da wichtig? Und dann gab es nach dem Krieg dann irgendwann einmal ein paar Jahrzehnte später dann genug zu essen und plötzlich kamen diese Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf, dass die Leute mehr Herzinfarkte und Hirnschläge gekriegt haben. Und dann wieder aus diesem Denken heraus haben die Leute angefangen und gesagt, okay, woran liegt denn das jetzt beim Essen? Wir haben jetzt genug zum Essen, warum sind jetzt die Leute krank? Und dann hat man geschaut, ob es die gesättigten Fette sind oder das Cholesterin oder das Salz. Woran liegt es, welchen Bestandteil des Essens liegt, dass das so ist? Und dann später, so ab den 80er Jahren, wurde dann Übergewicht zu einem richtig gesellschaftlichen Thema, was es heute natürlich extrem ist. Aber auch da war wieder, wovon essen die Leute zu viel? Essen sie zu viel Fett oder zu viel Zucker, waren dann die meisten Diskussionen. Ja? Aber sie essen auf jeden Fall zu viel. Aber diese einzelnen Nährstoffe, darüber ist Übergewicht nicht erklärbar. Also es ist nicht so, dass dicke Leute immer automatisch zu viel Zucker essen oder zu viel Fett essen oder zu viel von was anderem. Meistens geht es um Zucker und Fett. Wir lernen ja als Gesellschaft dazu und dann essen die Leute andere Produkte. Und da gibt es auch Fälle und Untersuchungen, die zeigen, das sind Menschen, die sich eigentlich mehr bewegen als früher und die essen ja weniger, also und die essen weniger Salz und weniger gesättigte Fette oder vielleicht weniger Zucker in Ernährung. Und trotzdem sind sie übergewichtig. Wie passiert das? Was wir aber wissen ist, dass Menschen nur dann abnehmen, wenn sie weniger zu sich nehmen, als sie verbrennen. Also essen diese Menschen, die dicker werden, mehr als sie verbrennen. Und dann kommen Leute, die sagen, die bewegen sich weniger als früher. Und auch das stimmt nicht mehr. Ja, also man weiß, die Leute bewegen sich mehr, aber sie essen scheinbar noch mal mehr. Und die Antwort ist dann meistens, bis jetzt war immer so, dass man gesagt hat, ja, sind halt selber schuld, wir müssen halt weniger essen. Ja, und es ist auch die Ausrede in dem Fall der Industrie, die sagen, unsere Produkte sind super. Leute müssen halt kleinere Portionen davon essen. Die dürfen halt nicht die ganze Packung Chips essen. Hören es halt nach einem Drittel auf, dann ist es kein Problem. Ihr wisst, ihr hört hoffentlich das an meiner Stimme, dass das sarkastisch gemeint ist von mir und dass ich nicht der Meinung bin, weil man macht sich das dann viel zu einfach. Und seit ein paar Jahren, gar nicht so lang noch, gibt es eben Gott sei Dank Wissenschaftler, die sich damit auseinandersetzen und sagen, warum essen die Leute dann mehr, also zu viel? Und könnte das an der Art liegen, wie Essen zubereitet ist? Also ist es nicht nur, was wir essen, sondern auch, wie wir es essen? Und da gibt es eine ganz spannende und bahnbrechende Studie, ich verlinke es euch gerne, aus 2019. Die war jetzt klein, 20 Erwachsene, aber extrem gut gemacht. Also man hat 20 Erwachsene genommen, alle so, der Durchschnitt war ungefähr 30 Jahre, also plus minus. Die waren alle normalgewichtig und man hat sie einen Monat lang eingesperrt. Also die waren wirklich in einer kontrollierten Umgebung und haben was zu essen gekriegt und das Essen wurde zubereitet. Und zwar 2 Wochen nach der einen Methode und 2 Wochen nach der anderen Methode. Und diese Ernährung war bis auf teilweise Zehntel Gramm genau exakt gleich. Gleich viel Fett, gleich viel Zucker, gleich viel Salz, gleich viel Eiweiß, was immer, ja, gleich viel Ding. Das Einzige, was sie verändert haben, war die Zubereitungsart. Das heißt, denen war gleich langweilig oder auch nicht. Die hatten ein Fahrrad, mit dem sie ein bisschen Sport machen konnten, aber die waren eingesperrt, die konnten nicht weggehen, die konnten nicht heimlich was essen. Das war extrem streng kontrolliert. Einen Monat lang, 2 Wochen lang, haben sie die gleiche Ernährung gekriegt aus frisch zubereiteten, naturbelassenen Lebensmitteln. Und 2 Wochen lang haben sie gekriegt genau das Gleiche, aber hochverarbeitet. Also wir würden wahrscheinlich so sagen Convenience Food, also alles, was so einfach ultra oder hochverarbeitet ist. Und das Spannende dabei war, wenn die gleiche Ernährung, exakt gleiche Situation, ultra hochverarbeitet war, haben diese Personen im Schnitt 500 Kalorien mehr am Tag gegessen. Und wie das funktioniert, das habe ich vorher vergessen, ist so, denen haben sie sehr viel Essen hingestellt. Also die haben so viel Essen zu jeder Mahlzeit hingestellt, dass es mal eigentlich, dass man es nicht aufessen kann. Ja? Und dann durften sie, das heißt ad libitum, sie durften so viel essen, wie sie wollten, wenn sie satt waren, haben sie aufgehört. Und während der Zeit, wo sie die naturbelassenen Lebensmittel gegessen haben, haben einige sogar abgenommen. Und exakt das Gleiche, Zeug, 2 Wochen lang, haben sie um 500 Kalorien im Schnitt mehr gegessen jeden Tag. Und damit ihr wisst, was 500 Kalorien sind 2 Kilo, die du pro Monat zunimmst. Oder auch 24 Kilo im Jahr. Und es war jetzt nichts mit Willenskraft. Das war jetzt nichts, wo die sagen, selber schuld, hätten sie weniger gegessen. Die haben gegessen, bis sie satt waren. Und beim einen waren sie früher satt und beim anderen später. Und deswegen reite ich immer auf diesem Thema Sättigung und Signale herum. Weil das wird von einem Gehirn gesteuert. Okay, lass es uns der Reihe nach durchgehen. Was heißt denn jetzt verarbeitet, hochverarbeitet oder ultrahochverarbeitet? Ja? Da hat die Daniela eine Frage geschickt. Und zwar zählen zuckerfreie Cornflakes oder Reispops zu den hochverarbeiteten Lebensmitteln oder Reiswaffeln, Linsenwaffeln, Kichererbsenwaffeln etc. Also, was heißt verarbeitet? Wenn du den Apfel vom Baum nimmst und beißt rein, das ist unverarbeitet. Ja? In Wahrheit ist es so, in der Sekunde, wo du den in Viertel schneidest oder raspelst oder auch schälst, ist es bereits ein Verarbeitungsschritt. Also das ist die unterste Stufe von Verarbeitung. Dann können wir diesen Apfel kochen, zum Beispiel zu Apfelmus verarbeiten oder zu einem Apfelstrudel oder so. Da sind wir schon langsam bei der Hochverarbeitung, also verarbeitet oder hochverarbeitet. Und ultra hochverarbeitet ist wahrscheinlich, wenn ich sage, das sind diese Apfeltaschen, die es im Fastfood-Restaurant gibt. Ja? Das ist nochmal ganz eine andere Kategorie. Oder Kartoffeln. Kartoffeln, die Wahrheit ist, roh, also komplett unverarbeitet, können wir Menschen eine Kartoffel gar nicht wirklich verarbeiten. Das heißt, sie muss sowieso verarbeitet werden. Erster Schritt kochen, damit wir sie essen können. Aber dann kann ich die noch pürieren und irgendwie zubereiten. Das ist dann so eine gleitende Skala. Aber wenn ich daraus ein Kartoffelpüree mache, das aus der Packung kommt, wo die Kartoffel zuerst extrem verarbeitet wird in irgendwelche Flocken mit irgendwelchen Dingen, dann wieder zurückkommt und dann schütte ich Wasser drüber und habe daraus Kartoffelpüree, das ist hochverarbeitet. Und ultra hoch sind wir natürlich dann auch bei den Kartoffelchips und bei diesen ganzen Sachen. Ganz wichtig ist, Wurst und Schinken, dieses verarbeitete Fleisch, zählt bereits zu hochverarbeitet und es ist eins der wichtigen Kriterien. Je mehr davon in der Ernährung drinnen ist, umso schlechter ist sie eigentlich. Sie wollte eben wissen, zählen zuckerfreie Cornflakes oder Reispops auch zu den hochverarbeiteten? Ja, zählen sie absolut. Also alles dieses Extrudierte, diese Kichererbsenwaffeln und so. Woran erkennst du jetzt hoch- oder ultrahochverarbeitete Sachen? Und das Einfachste für mich, also das ist so eine quasi Sache, die ich für mich definiert habe, ist, schau auf die Zutaten. Ja, dreh's um, schau auf die Zutaten. Wenn die Sachen, aus denen das gemacht ist, Dinge sind, die ein normaler Mensch in der Küche hat, Kartoffeln, Mehl, Grieß, Eier, Butter, Salz, ja, das wäre jetzt zum Beispiel bei einem Kartoffelprodukt, dann ist es schon mal ein erster Schritt, dass es super ist. Und wenn es ein Produkt ist, das etwas ist, wo du sagst, ich könnte es eigentlich so selber machen, aber ich bin zu faul, dann zählt es für mich nicht zu den Hoch- oder Ultra-Hochverarbeiteten. Ein Beispiel ist, da gibt es so Gnocchi, so kleine Kartoffelkloßartige Dinge, so Gnocchis im frischen Regal von den meisten Supermärkten. Und da gibt es große Unterschiede. Da gibt es welche, die sind gemacht aus Kartoffeln, Eier, Butter, Grieß, Salz und aus. Tadellos. Das ist etwas, wo ich sage, wenn ich die machen würde, es ist mir einfach zu mühsam, würde ich sie aus den genau gleichen Zutaten machen. Das Ding ist für mich absolut fast als wäre es frisch. Aber es gibt das gleiche Produkt aus Kartoffelflocken und frag mich nicht modifizierte Stärken, was alles drinnen ist. Und sage ich, ja, das sind Zutaten, die ich nicht zu Hause hätte und wo ich es nicht so herstellen würde. Das klingt eher, als würde ich da eine Fabrik oder ein Labor brauchen. Und deswegen immer bei hoch und ultra hoch und je höher es verarbeitet ist, umso schädlicher scheint es zu sein. Aber warum ist es dann schädlich? Also was ist das? Sind da irgendwelche bösen Zusatzstoffe drinnen oder diese E-Nummern, wie man immer früher gesagt hat? Also was sind da die Chemikalien, wie die Leute immer sagen? Ist da Chemie drinnen? Und die Sache ist so, ja, wir lernen nach und nach, dass ein paar von den Stoffen, die man reintut, nicht hilfreich sind. Also zum Beispiel, die sind alle kurzfristig sicher. Ja, es ist nicht so, dass es gefährlich, akut gefährlich ist. Aber auf Dauer, über viele Jahre, zum Beispiel Emulgatoren sind, die meisten davon sind so, dass sie den Darm stören und damit das Mikrobiom verändern. Und wenn wir das Mikrobiom verändern, wissen wir, dass es einen Einfluss darauf hat, wie wir Zucker verstoffwechseln zum Beispiel. Und deswegen sind Emulgatoren für den Darm nicht ideal, auf Dauer in großen Mengen. Ja? Also da gibt es schon das eine oder andere, aber das ist ja nicht der Grund, warum die Leute 500 Kalorien davon mehr am Tag essen, wo das große Problem liegen soll. Die andere Frage ist, fehlt da irgendwas? Sind irgendwelche Nährstoffe? Man sagt immer, das ist total leer, da sind keine Nährstoffe mehr drinnen, hört man immer. Und wenn man sich die Studie anschaut, die ich vorher erklärt habe, dann sage ich, nein, das waren exakt die gleichen Dinge. Ja, das eine war nur, verarbeitet war es mehr. Da waren jetzt auch keine Emulgatoren oder Zusatzstoffe oder E-Nummern drinnen, sondern die haben es einfach ultra hoch verarbeitet oder ganz wenig verarbeitet. Was eine Rolle zu spielen scheint, ist die Konsistenz. Also meistens sind Dinge, die hoch verarbeitet sind, Dinge, die wir nicht mehr viel kauen müssen. Also auch wenn Kartoffelchips sehr knackig sind, die Wahrheit ist, kauen länger musst du sie nicht. Ja, im Gegensatz zum Vollkornbrot oder einer Salzkartoffel, die frisch gekocht ist. Also das ist schon etwas und wir wissen, kauen ist eins unserer Sättigungssignale. Das heißt, kauen spielt eine Rolle. Dann ist es so, dass oft auch einfach je mehr es verarbeitet ist, umso mehr fehlen die Ballaststoffe. Ballaststoffe füttern unser Mikrobiom und helfen wieder dem Sättigungsgefühl. Also das könnte etwas sein, aber gerade diese Dinge waren ja die Ballaststoffe waren ja etwas, was in dieser Studie genau gleich waren. Da gibt es etwas und das ist das ganz, für mich der ganz zentrale springende Punkt. Ich nenne das vereinfacht Designer Food und zwar gibt es etwas, das nennt man hyperschmackhafte Nahrungsmittel. Hyper-palatable foods heißt es auf Englisch. Deswegen sagen manche hyperpalatabel. Das heißt einfach hyperschmackhaft, also überschmackhaft. Und wie ich das am liebsten erkläre ist, stell dir vor, du liegst auf der Couch und denkst an Kartoffelchips. Was passiert? Wenn du da länger drüber nachdenkst, irgendwann stehst du auf und beginnst herumzusuchen. Du wirst zum Jäger und Sammler in deiner Wohnung, suchst in den Kasten und versuchst, den Kartoffelchips aufzulauern und sie zu ergattern, zu erjagen und dann nimmst du deine Beute zurück auf die Couch und verzehrst deine Kartoffelchips. Okay, anderes Beispiel. Du liegst auf der Couch und denkst an Brokkoli. Was passiert? Nichts. Kein Mensch steht auf für Brokkoli. Und das ist der große Unterschied, weil nämlich Kartoffelchips Lebensmittel, die gleichzeitig süß, fett und salzig sind. Das heißt, Fett wissen wir, sind Kartoffelchips, Salz ist genug drin und süß sind sie deswegen, weil die Kartoffelstärke im Körper sofort in Zucker umgewandelt wird. Also in süß, fett und salzig. Und diese Dinge sind etwas, was in der Evolution, in der Steinzeit nicht vorgekommen ist oder so rar und selten war, dass es sich lohnen würde, die besonders zu verfolgen. Und was die machen im Gehirn, die lösen eine Belohnungswirkung aus. Die triggern unser Belohnungszentrum. Das heißt, die haben so eine Art suchtartiges, wie auch eben Drogen wirken würden im Gehirn, genau gleich, gleiches Belohnungszentrum. Das quasi das leuchtet auf, das wird stimuliert. Und das heißt, wir werden aktiv danach suchen, wir kriegen eine leichtes suchtartiges Verhalten danach, je nachdem, wie oft wir das essen. Und es hat eine ganz andere Wirkung aufs Gehirn als eben Dinge, die nicht hyperschmackhaft sind. Brokkoli. Das heißt nicht, dass der schlecht schmecken muss, wenn er gut zubereitet ist. Nur fürs Gehirn ist es was anderes. Und alle Menschen würden versuchen, auf Dauer, wenn sie das öfters kriegen so eine Gier drauf, eine Sucht drauf. Hyperschmackhaft heißt nicht automatisch hochverarbeitet. Weil hyperschmackhaft, süß, fett, salzig, sind zum Beispiel auch, ich sage jetzt mal, Spaghetti Bolognese oder überhaupt Nudeln mit irgendeiner Käsesoße. Weil du hast den Käse, der ist fett, die Nudeln werden in Zucker umgewandelt und Salz ist auch genug drin. Bei Bolognese ist auch noch was anderes drin, Umami, das macht es ein bisschen hyperschmackhafter. Also auch das würde eine gewisse Belohnungswirkung auslösen, aber eben nicht so extrem, wie es dann bei den hochverarbeiteten Dingen ist. Und das ist ganz wichtig, weil ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber es gibt einen Beruf, der heißt Lebensmitteltechnologe. Und das sind Menschen, die mit großen Unternehmen zusammenarbeiten, mit Marken und versuchen, dass die Dinge möglichst gut schmecken. Und es ist kein Vorwurf, weil wir sagen, die böse Industrie und die manipuliert uns. Natürlich wollen die ein Produkt machen, das möglichst gut ist. Ja, natürlich soll die Pizza genau, die Tiefkühlpizza genau so knackig sein und der Käse so cremig und was weiß ich. Die wollen uns nicht betrügen, die wollen uns das Beste verkaufen, was sie zusammenbringen für das Geld. Und natürlich soll es möglichst gut schmecken, aber das heißt, dass wir heutzutage sehr viel wissen, was wir machen müssen, um genau das richtige Verhältnis von Fett zu Zucker zu Salz zu machen, mit der richtigen Knackigkeit, dem Mundgefühl oder cremig und knackig und knusprig, damit es eben etwas ist, was unwiderstehlich wird. Und unwiderstehlich heißt, es hat eine Belohnungswirkung im Gehirn und es ist, ich sage immer, es hebelt dein Sättigungsgefühl aus. Du isst automatisch mehr, dein Sättigungsgefühl wird nicht so schnell ausgelöst, wie es vorher wäre. War. Und das ist eben genau das, was in der Studie passiert ist. Die haben von den gleichen Dingen plötzlich um 500 Kalorien am Tag mehr gegessen. Und dann waren sie erst satt. Und deswegen sind diese hyperschmackhaft und vor allem dann, wenn dann dazu kommt, hochverarbeitet. Und das nenne ich dann Designer-Food, weil ich einfach sage, da hat sich jemand Gedanken gemacht, dass es eben dein Sättigungsgefühl aushebelt. Nicht aus Bösartigkeit, sondern weil sie dir das Beste verkaufen wollten, was sie zusammenbringen. Nur wir müssen wissen, dass es ein bisschen gefährlich ist mit den Dingen, weil diese Sachen eben nicht so wirken. Die wirken eben anders in unserem Gehirn. Da gibt es einen Ernährungswissenschaftler, der sagt immer, er wollte ein Buch schreiben, das langweilige Kochbuch. Und wenn ihr euch anschaut, in vielen Kulturen der Welt isst man fast jeden Tag das Gleiche. Also in Indien, ich war recht lange in Indien, da gibt es Reis und Dal und Dal und Reis. Also Dal ist so ein Linsengemüse. Ja. Es gibt jeden Tag Reis und Dal, Dal und Reis, Reis und Dal. Dann gibt es Dal mit Weizenfladen, also mit Chapatas und Chapatas mit Dal. Und dann gibt es wieder Dal und Reis und Dal. Und es ist sehr schwierig, sich an Reis und Dal am 20. Tag zu überessen. Ja, das schmeckt gut, ist nichts dagegen, es macht schön satt. Aber spannend, wie Kartoffelchips oder Eiscreme, ist es sicher nicht. Und das ist eben eine der Sachen, wenn du dir einen Gefallen tun willst, koch gut, aber langweilig, in Wahrheit. Also das ist ein anderes Gespräch. Aber hyperschmackhaft, der Verarbeitungsgrad, wenn du etwas kochst, kaufst, und das ist eben besonders gut gemacht, in Wahrheit, und muss wenig gekaut werden und ist extrem hoch verarbeitet, und zwar so, dass du es in der eigenen Küche nicht genauso nachbasteln könntest, dann ist es etwas, was eher reduziert werden sollte in Ernährung, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es dein Sättigungsgefühl aushebelt, sehr, sehr hoch ist. Eine Kategorie von diesen hochverarbeiteten und ultra hochverarbeiteten Nahrungsmitteln, die oft dabei vergessen wird, möchte ich gezielt erwähnen, das sind zwar vegane Ersatzprodukte. Versteht es mich nicht falsch, ich bin total dafür, dass wir mehr vegane Rezepte und Lebensmittel in unser Leben einbauen. Mehr pflanzlich zu essen ist gut. Aber nur weil vegan draufsteht, heißt es noch lange nicht, dass es deswegen gesund ist. Kartoffelchips sind vegan. Ja? Also von dem her brauchen wir da gar nicht weiterreden. Jeder weiß, man kann nicht nur von Kartoffelchips leben. Aber dann gibt es oft dieses, warum muss man denn unbedingt ein Stück Fleisch oder ein Stück Wurst nachbauen für diese Veganer? Wenn sie das nicht essen wollen, dann brauchen sie das ja auch nicht. Die Diskussion unterschreibe ich gar nicht. Das ist mir auch völlig egal. Ja, jeder soll machen, was er will. Aber worum es mir geht, ist, nur weil wir etwas nachgebastelt haben, das dann vielleicht fleischähnlich schmeckt, heißt erstens nicht, dass es gleichwertig von den Nährstoffen ist. Und zweitens, wir sind in der Kategorie ultra hochverarbeitet. Weil In den meisten Fällen, also es gibt natürlich Bohnenburger, die du selber bauen kannst. Es ist aber, hat mit der Konsistenz von Fleisch recht wenig zu tun. Aber wenn du dann in der Kategorie bist, wo es dann wirklich sehr ähnlich wird, sind wir ganz sicher in der Kategorie ultra hoch verarbeitet. Und was wir heute wissen ist, dass das auf Dauer nicht ideal ist. Und das ist immer das Einzige, wenn ich dann höre, ja, ich bin auf vegan umgestiegen, in meinem Hinterkopf denke ich immer, ja, wir haben natürlich noch zu wenig Daten, um sagen zu können, ob das langfristig schädlich ist, das weiß keiner. Wir sind auf jeden Fall in der Kategorie hochverarbeitet. Und da gibt es noch was anderes, was sich bei dem Thema immer einfällt. Ich bin schon recht alt. Und ich weiß, so vor 15 Jahren war das oder 20 Jahren gab es mal einen riesigen Skandal, als man draufgekommen ist, dass auf den billigen Tiefkühlpizzen war gar kein richtiger Käse. Da war etwas, das nennt die Industrie Analogkäse. Und anstatt dass uns gescheiten Käse aus Kuhmilch draufgetan haben, haben die einfach, ohne es uns zu sagen, ein Produkt aus billigen Pflanzenölen mit ein paar Salz und Geschmacksverstärkern, keine Ahnung, also aus billigen Pflanzenöl billig hergestellt, uns was draufgetan, was wie Käse ausschaut und wie Käse schmeckt, aber gar kein Käse ist. Und das fanden alle einen riesigen Betrug am Konsumenten. Das haben die gemacht, weil es billiger ist als normaler Käse. Ja? Das gleiche Zeug kaufen wir jetzt als veganen Käse. Und es ist teurer als die Kuhmilch. Und das ist eben das, diese veganen Produkte, diese hochverarbeiteten Produkte sind relativ billig herzustellen und es ist eine riesen Marketing-Lobby dahinter. Man darf das, und es wird uns so gesund angepriesen und oft zucke ich so ein bisschen zusammen, wenn jemand von solchen Sachen schwärmt und denke mal, vegan mehr einzubauen in dein Leben ist super, aber versuch möglichst auf der Seite zu bleiben von naturbelassenen, frisch zubereiteten Lebensmitteln. Also Bohnen und Linsen und normaler Tofu und Nüsse und Kerne, aber eben nicht bei den vielleicht Fleisch- und Käseersatzprodukten. Wie immer 80-20, hin und wieder darf man alles. Für mich, also als Strategie, also manchmal höre ich auch noch, ja, aber meine Kinder mögen das andere lieber als das eine. Dann sage ich, natürlich, jeder mag das lieber. Es ist hochverarbeitet, es ist hyperschmackhaft, es leuchtet triggert dein Belohnungszentrum. Natürlich mögen Kinder, jeder Mensch mag das eine, das Hochverarbeitete auf Dauer lieber als das andere. Aber, und das ist ganz wichtig, Geschmack ist Gewohnheit. Wir essen das gerne, was wir oft essen. Nicht, wir essen das oft, was wir gerne essen, sondern wir essen das gerne, was wir oft essen. Wir müssen den Körper daran gewöhnen, wir müssen es immer wieder essen. Und ich schwöre euch und ich verspreche es euch, irgendwann sitzt er da und sagt, na, keine Chips, aber ich brauche Brokkoli. Und da ist die Tochter einer sehr guten Freundin von mir, die wie die 3-4 Jahre alt war. Ich schwöre es, wir sind im Gasthaus gesessen und so hättest ihr die Pommes hinstellen können und alles. Und die gesagt, wir mussten dauernd für sie einen Teller Brokkoli mit Butter und ein bisschen Salz bestellen, weil das war ihr absolutes Lieblingsgericht. Und ich weiß, viele Menschen können sich das nicht vorstellen. Und ich schwöre, ihr kommt so weit, dass ihr sagt, das ist mir wirklich viel lieber als das andere. Und das heißt nicht, dass nicht Chips gut schmecken und Pommes und alle diese Sachen. Die sind hyperschmackhaft. Das hat eine Belohnungswirkung. Ich habe immer Chips zu Hause. Ich liebe die. Ja, aber die meiste Zeit esse ich sie nicht und die meiste Zeit verlangt mein Körper automatisch nach was vollwertigen, naturbelassenen, frisch zubereiteten. Und hin und wieder darf man alles, dann isst man Chips. Ja? Also was ist jetzt die Strategie? So oft wie möglich und nach immer mehr. Wenn du es noch nicht machst, naturbelassen und frisch zubereitet. Das sind auch so Sachen wie, schaut, dass ihr mehr Vollkorn in euer Leben unterbringt. Ja, ich weiß, die Nudeln sind nicht Vollkorn besser. Und wenn ihr selten Nudeln esst, ist es egal. Aber wenn ihr 2-3 Mal die Woche Nudeln esst, schaut, ob ihr eine Marke findet, die Vollkorn ist und euch gut schmeckt. Weil ihr habt dadurch mehr Nährstoffe drinnen. Wenn ihr Convenience-Produkte kauft, schaut, sind das Zutaten, die ein normaler Mensch in der Küche hat und könnte ich das selber machen, aber bin einfach zu faul? Oder brauche ich dafür ein Labor oder eine Fabrik? Das ist für mich die Grenze. Und wenn das dann auf der hochverarbeiteten Seite ist, hin und wieder darf man alles. Ich verlinke euch gerne nochmal das Video zu 80-20 und wie oft man Ausnahmen macht. Bei Ernährung, es geht nie um schwarz-weiß. Es geht nie um ganz streng für immer und ganz genau und alles wird haargenau abgemessen, sondern es geht darum, den Alltag so zu gestalten, dass der Körper optimal versorgt ist und an den Feiertagen und bei den Ausnahmen zu essen, was man gerade Lust hat. Feiertage gehören dazu. Also, ich freue mich auf eure Fragen zu allen möglichen Themen, auch gerne wieder zu diesem Thema. Schreibt sie mir an podcast@faustformel.com oder kommentiert einfach, wo immer ihr diese Folge seht. Ich sammle die alle, wo ich sie sehe und lese sie mir wirklich alle persönlich durch und freue mich, wenn ich dann wieder eine tolle Fragenfolge für euch machen kann. Bis dann!